Ja, Gottesdienst mit Maske zu feiern, so ein wenig mit angezogener Handbremse, das ist schon was Besonderes. Abendmahl zu feiern und dann doch ganz anders. Trotzdem sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass wir Gottesdienst feiern können. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir Abendmahl trotz alledem feiern können. Dass in Mülheim die Zahlen nicht ganz so in die Höhe geschnellt sind wie vielleicht an einigen anderen Stellen. Und doch ist uns das alles ein bisschen fremd. Wir hatten gedacht und gehofft, dass wir dieses Jahr thematisch in besonderer Weise miteinander gestalten. Neubelebt von ihm, Gemeindeleben, neubelebt von ihm mit diesem Materialheft, mit diesem Materialbuch. 12 Monate, 12 Themen, unterschiedliche geistliche Themen. Wir wollen uns dort hineinarbeiten und hatten gedacht, dass wir in Hauskreisen und in verschiedenen Stellen das thematisieren. Das wird auch. Aber alles mit angezogener Handbremse. Alles ein bisschen auf Abstand. Eigentlich Themen, die geistliche Nähe und Gemeinschaft ausstrahlen und befördern sollen. Und dann sind wir mit Maske und können uns fast gar nicht erkennen. Das ist schon etwas Besonderes. Und dennoch, die geistlichen Themen bleiben ja die gleichen. Und dass Gott uns bereichern möchte und beleben möchte, das ist ja das mit oder ohne Maske, mit oder ohne Gottesdienst, das ist Gottes Ziel und sein Vorhaben. Themen ja neu belebt, als Gemeinde miteinander Themen durchgehen und das auch vorbereiten können, für ein Thema einen ganzen Monat zu haben, das ist schon eine schöne Sache, das ist schon ein Vorzug, sodass man nicht nur eine Predigt hat. Heute geht es um das Thema Sexualität. Nicht nur einen Monat, nicht nur einen Tag, sich um dieses Thema zu kümmern, sondern einfach einmal mit einem Materialbuch so ein Thema zu behandeln und von verschiedenen Seiten sich anzuschauen. Das ist schon eine große Hilfe und eine tolle Sache. Das Thema Sexualität, selten wird das gepredigt. Und ist das nicht auch ein Thema, was sehr so intim ist, so eigen ist, dass man darüber eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht so reden sollte? Denn das geht nur mich etwas an und meine Ehefrau, oder bei dir ist es vielleicht eine ganz andere Situation. Du bist der Ehemann und deine Ehefrau, oder du bist die Ehefrau und es geht um deinen Ehemann. Das sind ja Sachen, die ihr miteinander klärt. Und was soll das in der Öffentlichkeit? Und doch sind gerade auch solche Themen, die uns ja zutiefst betreffen, wichtig, einfach mal öffentlich, ganz allgemein darüber zu reden und zu sprechen, Dinge zu klären und zu sagen. Der Monatsspruch, sexuelle Reinheit, das ist das Thema, der Monatsspruch aus dem 1. Thessalonicher 4, Vers 3, fängt ja schon, der also über dem ganzen Monat steht, fängt ja schon relativ deutlich an, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Das ist schon klar. Das ist schon sehr, sehr deutlich, das ist schon klar, um was es da geht. Sexuelle Reinheit, Hurerei gehört nicht zum christlichen Leben dazu. Ist etwas, was fremd ist. Wenn man Zeitschriften oder Werbung oder bestimmte Sender sich anschaut und öffnet, mal hineinblättert, oder man kommt ja kaum an irgendwelchen sexuell übersättigten Dingen dran vorbei. Sei es bei einem Fußballspiel oder bei einem Footballspiel, die Cheerleader, die dich in der Pause beim Spiel halten sollen oder im Fernsehsender halten soll, sei es, dass irgendjemand irgendwas verkaufen will, sei es von der Zahnpasta bis hin zur neuen Möbelgarnitur. Es sind einigermaßen leicht bekleidete junge Frauen, die hier oder da auf dem Sportwagen sitzen und uns anmachen, uns anlächeln mit dem jeweiligen Produkt in der Hand. Männer wollen das hübsche Mädchen haben, Frauen wollen so sein wie das hübsche Mädchen, was da auf dem Auto sitzt, so begehrt. Und Männer und Frauen kaufen dann die Zahnpasta oder die Fahr in der Tube oder die Frische vom neuen irgendwas, einfach weil das ins Unterbewusste hineingeht, weil wir so geprägt werden, auch von unserer Gesellschaft mehr und mehr. Sex sells. Mit Sexualität lässt sich wesentlich besser verkaufen. Das sind die Zahlen, das bieten die Zahlen an allen Ecken und Enden. Sexualtrieb, er wird ausgenutzt zu Verkaufszwecken. Das wissen wir alle. Aber es wirkt. Aber es wirkt. Bei uns allen. Darüber einmal nachzudenken, vielleicht bestimmte Dinge mal zu enttarnen oder sich ein wenig unabhängiger davon zu machen, nicht auf jedes hineinzufallen und hereinzufallen, das ist, denke ich, eine ganz wichtige und schöne Sache. Der Sexualtrieb ist tief in uns verankert. Er ist in der Lage, das Denken und das Hirn auszusetzen, auszuschalten. Hormonelle Verseuchung der Großhirnrinde. Bestimmte Sicherheitsmechanismen werden ausgeschaltet, wenn bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, gerade beim männlichen Gehirn auch. Und das Denken, das normale Denken wird ausgeschaltet und kann nicht mehr korrigieren. Das ist sicher, es gibt Situationen, da ist das auch sehr hilfreich und sehr gut. Aber wir sind ein Leben lang darauf angelegt und ticken so, leben so. Der Sexualtrieb ist tief verankert. Die menschliche Reproduktion, die Fruchtbarkeit von uns Menschen ist so ein großes Erfolgsmodell, dass wir diese ganze Welt erfüllt haben. Dass wir mittlerweile Probleme haben mit der Überbevölkerung. Unsere Brunftzeit ist nicht nur auf den Herbst beschränkt, sondern sowohl im Winter als auch im Frühjahr, als auch im Sommer, als auch im Herbst, sei es zu Weihnachten, sei es zu Ostern, vor Ostern, nach Ostern, alles. Das heißt, wir sind permanent unser ganzes Leben auf Sexualität ansprechbar. Das heißt, die Hormone sind nicht nur wie bei Hirschen und ähnlichen Typen, nur in einer bestimmten Zeitspanne ansprechbar. Und wir haben das auf der Pastorentagung gesehen, in Dorfe, gehört, in Dorfe, wenn also in dieser Zeit jetzt auf diesem Berg und jenem Berg dann die Hirsche sich zurufen, irgend sowas, ihr kennt das. Und es sind tatsächlich nur ein paar Tage, ich hatte auch Tagungen, da hat man überhaupt nichts gehört, da war diese Zeit schon wieder vorbei oder noch gar nicht angefangen. Wir als Menschen sind nicht nur in der Herbstzeit auf diese Sachen ansprechbar, sondern unser ganzes Leben. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass wir lernen, mit diesem Ding umzugehen. Unsere Reproduktionszahlen sind so erfolgreich, dass wir die ganze Welt erfüllt haben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Permanent ansprechbar. Wenn das Thema Hurerei hier im Bibeltext aufgeführt wird, dann möchte ich am Anfang auch sagen, dass die Sexualität etwas Gutes ist. Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde. Und das sagt Gott vor dem Sündenfall. Bevor man über all diese negativen Auswirkungen reden muss und predigen muss, muss man auch wissen, dass das eine gute Sache ist. Das gehört zum Paradies dazu. Das ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen mitten aus dem Paradies. Also nicht etwas, wo man sagt, das ist mitten aus der Hölle oder was auch immer genommen. Nein, das ist, seid fruchtbar und mehret euch, ein Befehl Gottes. Sexualität als Befehl Gottes, das dürfen wir miteinander ausleben. Das gehört zu uns und unserem Leben einfach dazu, ganz wichtig und notwendig wahrzunehmen. Und Gott hat Freude daran. So nach der Melodie von euch kann es gar nicht genug geben. Gott ist so verliebt in den Menschen, dass er sagt, seid fruchtbar und füllt die ganze Erde. Je mehr, desto besser. Das muss man zunächst einmal hören, wenn man mit diesem Thema auch dann ins Gericht geht und sagt, bestimmte Dinge gehen nicht, wenn wir sie als Christen leben. So nicht. Zunächst einmal zu hören, dass das ein Geschenk Gottes ist, mit dem er uns beschenkt Und weil er möchte, dass es von uns, von dir, aus deiner Familie möglichst viele gibt. Er freut sich über dich und über dein Reden, dein Handeln. Sexualität ist etwas Gutes. Wir können uns nicht ungeschlechtlich vermehren. Wir sind kein Johannisbeerstrauch, nicht? Wo wir einen Ast, also einen Finger abschneiden, in die Erde tun und da wächst ein neuer Mensch nach. Das können wir nicht, das geht nicht. Wäre auch eine komische Situation. Was will man da alles abschneiden? Naja, bist du bei den Fußnägeln, nicht? Das ist ja schon schwierig. Aber das heißt auch, dass Gott uns die Sexualität gegeben hat, dass sich Mann und Frau ganz nahe kommen und dann ein Kind entsteht. Durch und in der Nähe zweier Menschen zueinander. Wir können das nicht auf Distanz machen. Wir können die Eier legen oder so wie die Vögel und Reptilien, die bestenfalls 4 Wochen Brutzeit haben und dann vielleicht 4 Wochen füttern und dann fliegen die Jungen weg oder so irgendwas. Bei Schildkröten und Krokodilen ist es gar nicht so. Die legen ihre Eier und sind wieder weg. Wir sind da ganz anders geprägt. Das wahrzunehmen und einmal zu sehen, wie sind wir als Menschen eigentlich geschaffen? Wir entstehen, wenn Mann und Frau sich ganz nahe kommen. Ich bin entstanden, als meine Mutter und mein Vater miteinander geschlafen haben. Das geht nicht auf Distanz. Mittlerweile, technisch kriegen wir das mittlerweile hin, aber das ist von Gott so nicht geschaffen. Das heißt, wir entstehen aus der Zuneigung zweier Menschen zueinander, aus der Nähe, aus der Liebe, aus dem Hingewandtsein zu einem anderen, entstehen wir. Du kannst keine Eier legen und dann abhauen. Und wenn der Mensch anfängt, so zu handeln, also ich lege irgendwo meinen Nachwuchs hin und die Frau soll sehen, wie sie damit klarkommt, das ist eigentlich so nicht geschaffen. Du kannst ja auch nicht irgendwas abschneiden und sagen, da ist er jetzt und jetzt lass mich auch in Ruhe oder so. Unser Nachwuchs braucht Jahre. 9 Monate ist unser Nachwuchs im Bauch der Mutter. Wir entstehen aus Nähe, aus Gemeinschaft und das kriegt unser Nachwuchs von vornherein mitgeliefert. 9 Monate im Bauch der Mutter, die Kinder hören den Puls, das Herz, das Gluckern im Magen, im Bauch, was weiß ich, von mir aus auch im Darm. Es entsteht eine Nähe, sondersgleichen, dichter geht es nicht. So sind wir geprägt. Wenn wir das negieren und sagen, als Erwachsener lebe ich aber anders, sind wir so nicht geschaffen. Das entsteht Konflikt. Es entsteht Problem. Das einmal wahrzunehmen und zu sagen, wie hat mich Gott eigentlich konstruiert, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Du bist kein Vogel und keine Reptilie. Als Menschen sind wir auf Nähe und Gemeinschaft geschaffen und angelegt, auf Nähe, auf Intimität, auf Beziehung. Daher ist es zutiefst sinnvoll, dass die Eltern zusammenbleiben. Unsere Kinder lernen in den Jahren das Laufen, das Sprechen, Werkzeuge zu benutzen, mit Messer und Gabel essen, in die Schule zu gehen, gesellschaftsfähig zu sein. Sie sind nicht nach 1-2 Jahren fertig und kommen dann aus der Schule, sind Professor, Doktor, irgendwas, sondern die brauchen Jahre, Jahrzehnte. Und wenn ich nicht will, dass die Erziehungskette meiner Kinder zerbrochen wird, dann, was dann? Muss die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Mutter bestehen, wenn ich nicht möchte, dass die Erziehungs- und auch die Beziehungskette zerbricht? Dann gehört dazu, dass Vater und Mutter die Entscheidung treffen, wir bleiben zusammen. Wir erziehen miteinander unsere Kinder. Die Reproduktion des Menschen ist ein Erfolgsmodell. Wir haben die Welt gefüllt. Aber wir prägen unsere Nachkommen Jahre, Jahrzehnte lang. Also ist es nur sinnvoll, auch von der Schöpfung her, dass wir als Mann und Frau zusammenbleiben. Und dann zu sagen, dass die Gebote Gottes Blödsinn sind, ist selber Blödsinn. Dazu braucht es eigentlich gar keine Gebote Gottes, dass Gott sagt, Scheidung, du sollst nicht dich scheiden lassen. Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Das sind eigentlich sinnvolle Gebote, die mitten und gerade aus der Mitte der Schöpfung kommen, weil es einfach sinnvoll ist, weil ich so konstruiert bin. Etwas anderes ist der Schabbat, ganz genauso. Wir werden reich, wenn wir viel arbeiten. Wenn du am laufenden Band arbeitest, wirst du krank, bist du reich und krank. Es hat Gesellschaftsformen gegeben, die haben 10 Tage erst den Ruhetag eingeführt. Also nicht 7 Tage, sondern 10 Tage, sind krank geworden. Der 7-Tage-Rhythmus ist in unsere Schöpfung eingebaut. Es ist sinnvoll, die Gebote Gottes als sinnvolle Gebote Gottes wahrzunehmen. Denn Gott hat uns so geschaffen. Und mit dem Thema Sexualität ganz genauso. Die Beziehungskette und Erziehungskette unserer Kinder zu unterbrechen, kaputt zu machen, ist nicht sinnvoll. Ob das Gott nun in seinen Geboten gesagt hat oder nicht, ist es einfach nur nicht sinnvoll. Es macht sie kaputt, die Kinder. Und das sich sagen zu lassen, deutlich zu machen, und dazu gehört eben auch die Sexualität. Sexualität, Ehe braucht einen Schutzraum. Dass Mann und Frau zusammengehören, das braucht einen Schutzraum. Wir haben auch Zeit gebraucht, um zueinander zu finden, auch in unserer Ehe. Und haben dann Zeit gebraucht, um Verantwortung zu übernehmen für die Brut, die wir großgezogen haben. Das mussten wir doch auch erst lernen. Und die Kinder brauchen diesen Schutzraum ganz genauso, weil sie als Unfähige, als Unfertige geboren werden. Sie können weder laufen noch reden, sie können nur wäh sagen. Das heißt, es ist sinnvoll zu sagen, diese Beziehung, die Familie braucht einen Schutzraum. Da muss man in besonderer Weise schützend sich drumherum stellen. Das ist doch nur sinnvoll. Da zu sagen, das kann man kaputt machen, ist doch scheißegal, ist Unsinn. Ist Unsinn. Weil wir über Jahre hin unsere Brut großziehen und prägen. Wir legen keine Eier. Und da mal nachzudenken, dass wir uns auch als Erwachsene so nicht verhalten sollten, macht eigentlich nur Sinn. Du bist dein Leben lang Vater. Ob du willst oder nicht. Und solange irgendjemand zu dir Papa sagt, und wenn sie 30, 40 Jahre alt sind, ist völlig egal. Wenn sie zu dir kommen und sagen, Papa, dann bist du Papa. Nicht? Ob du willst oder nicht. Oder Mutter oder was auch immer. Deswegen brauchen wir diesen Schutzraum. Deswegen ist es nur sinnvoll, das zu akzeptieren, so wie Gott uns geschaffen hat. Wenn du nicht in Rebellion gegen deine eigene Konstruktion handeln willst. Du bist so konstruiert. Jetzt stell dir vor, dein Auto, und da tust du Olivenöl rein. Was passiert? Einmal und nie wieder. Zu sagen, ich will aber Olivenöl da reintun und mein Auto fährt ab heute mit Olivenöl, okay, das kann man machen, das macht man einmal. Ich habe einmal nicht gewusst, dass ich kein Kühlwasser mit drin hatte. Das macht man einmal. Aber mit unserer Seele tun wir das und sagen, das ist sinnvoll, ich mache das halt so. Ich tue jetzt heute Olivenöl rein und lasse das Kühlwasser weg. Das macht man heute so. Die Gesellschaft ist heute so. Und sich dann zu wundern, dass die ganzen Motoren nicht mehr funktionieren, dass unsere Seele nicht mehr funktioniert, ist doch einfach nur dumm. Sexualität ist ein Geschenk Gottes, aber er sagt, ich habe es so und so konstruiert, also verhaltet euch auch so. Und dann zu sagen, die Gebote, die Ratschläge Gottes sind Unsinn, das ist selber Unsinn. Sexualität, eine ganz wichtige Sache. Weil wir aber ein Leben lang, also wir haben keine Brumpfzeit, weil wir ein Leben lang ansprechbar sind auf Sexualität, müssen wir in besonderer Weise darüber herrschen. Also das heißt, das Thema Sexualität ist mit dem Thema Herrschaft verbunden. Gott sagt im Anfang, begehre nicht. Du sollst nicht begehren deines Nächsten das und das und das und das. Begehren ist eine Frage der Herrschaft. Was regiert in dir? Und da kann das Auto begehrt werden oder der Fernsehkanal oder was auch immer oder die Frau des anderen. Auch das ist möglich. Ja? Du sollst nicht begehren. Wenn der Sexualtrieb anfängt, dich zu beherrschen, hast du das mit der Bekehrung nicht verstanden. Wenn Gott dein Herr ist, kann nicht gleichzeitig der Sexualtrieb dein Herr sein. Wir sind ein Leben lang auf Sexualität ansprechbar, also müssen wir lernen, das zu beherrschen. Wir müssen Herr sein in unserem Leben. Sexualität ist immer noch ein Geschenk Gottes. Das Problem ist das Begehren, dass ich mich davon verzehren lasse, dass ich mich davon prägen lasse. Und Paulus sagt zu Recht, wir lesen auch gleich den Predigttext ganz, Paulus sagt zu Recht, wenn du morgens und abends aufwachst und hast nur nackte Frauen im Kopf, wie soll da der Geist Gottes zu dir reden? Das ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Wenn du dich davon prägen lässt und permanent solche Dinge nur in deinem Hirn hast, wie soll da der Geist Gottes zu dir reden? Sag doch mal, wie soll denn das passieren? Dass Paulus sagt, du kannst nur das eine oder das andere. Das eine muss herrschen und das andere muss sich unterordnen und muss in dem Schutzraum zu Hause sein, in dem Gott das hineingeschaffen hat. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Ich möchte mit euch diesen Text jetzt ganz lesen. Jetzt noch etwas anderes. Ja, bei Paulus ist wahrscheinlich auch so. Manche Sachen sind wichtiger und er sagt, okay, das mit der Sexualität, das muss ich auch nochmal nennen. Geschwister, wir haben euch gelehrt, auch da steht nur Brüder im Griechischen, aber es sind sicherlich auch die Schwestern genauso betroffen vom Thema Sexualität wie Männer auch. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ja, das ist wohl mit Nachdruck zu sagen. Macht auch weiterhin darin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisung, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung haben vor euch. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen. Thessaloniki in der römischen Zeit, auch in der griechischen Zeit und überhaupt in der Antike, es war ein Tempel da mit Tempelprostituierten. Es gab Land auf, Land ab, von Babylon über Assyrien bis hin zu Persien und Griechenland und dann Rom gab es Fruchtbarkeitskulte. Und in den Fruchtbarkeitskulten war es üblich, dass man zu den Tempelhuren ging. Es galt als Gottesdienst, den Göttern der Fruchtbarkeit seinen Dienst zu erweisen. Das ist also nicht nur etwas, was neutral ist, du kannst es machen oder eben nicht, sondern das galt als gut und wichtig, den Fruchtbarkeitsgöttern zu dienen. Also ging man zur Tempelhure, wenn man Lust hat, und das war Gottesdienst. Das war in der Antike üblich. Das war nicht nur in Griechenland so, das war nicht nur in Rom so, das war in Assyrien, das war und so weiter und so weiter. Ich glaube, Herodot ist, dass der als griechischer Reisender nach Babylon kommt und dann wahrnimmt, einmal im Jahr mussten die Frauen dort, alle Frauen der Stadt mussten in diesen Tempel gehen und als Tempelhure dienen, sodass sie einmal sozusagen mit einem Mann geschlafen haben und dann konnten sie nach Hause. Und er spottet darüber, dass die jungen Frauen sofort nach Hause gehen können, weil jeder mit ihnen schlafen wollte und die Älteren saßen da monatelang rum, weil jeder sagte, er spottet darüber, aber das ist üblich. Und das Problem ist, wenn jetzt Christen aus dieser geprägten Gesellschaft kommen und in die Gemeinde kommen und diesen Lebensstil mitbringen, diesen Umgang mit der Sexualität. Man geht halt zu Tempelprostituierten, macht man halt so. Es dient ja auch den Göttern. Und jetzt wird jemand Christ. Dann musst du als Gemeindeleiter relativ scharf arbeiten, um den Leuten deutlich zu machen, als Christ geht das so nicht mehr. Unser Gottesdienst sieht anders aus. Preist den Herrn. Aber das, was in der Antike ein Problem war oder eine Prägung war, darin gehen wir mittlerweile als Gesellschaft wieder hinein. Man kann kaum noch RTL oder so etwas gucken, haben wir sowieso nicht mehr, muss man ja bezahlen. Aber wer solche Bilder sich anguckt, das ist schon grenzwertig. Wenn wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen eine Zeit hineingeht, die permanent und immer mehr sexualisiert wird, es fehlt nur noch der Tempelgottesdienst mit den Tempelhuren. Und auch da gab es ja vor ein paar Jahrzehnten schon Gruppierungen, die sowas praktiziert haben. Sich davon nicht prägen lassen, ist wie wenn du mit deiner Hand in das Ölfass hinein, Altöl, nicht, beim Auto, lässt das alte Öl raus und schraubst dran rum, es läuft dir den Arm lang. Und du hast es an deiner Hand. Was machst du jetzt damit? Du kannst wahrscheinlich in dieser Gesellschaft kaum noch existieren, als dass du dich mit solchen Sachen irgendwie befleckst. Werd frei davon. Hör auf damit. Die meisten, viele Männer sind bei pornografischen Internetseiten mächtig gefangen. Das wird am nächsten Themensonntag, also im 25.10. speziell das Thema sein, deswegen lasse ich das raus. Aber solche Dinge behindern mein geistliches Leben, weil mein Hirn und mein Geist davon gefüllt sind. Und es wirkt, weil wir keine Brumpfzeit haben, sondern ein Leben lang darauf ansprechbar sind. Also müssen wir lernen, damit umzugehen, sonst kommen wir damit nicht zurecht. Umkehr. Umkehr und ganz bewusst Gott diesen Teil des Lebens anbefehlen und ausliefern, um Vergebung bitten. Vielleicht ist der erste Schritt tatsächlich, dass wir das bekennen, dass wir das uns eingestehen, dass wir als Menschen sagen, Herr, an der und der Stelle, da habe ich gesündigt gegen dich und deinen Willen. In unserem Themenheft sind 12 Schritte angegeben zur persönlichen Reflexion, 12 Schritte, die man gehen kann, um davon frei zu werden. Ich habe mal die ersten 3 herausgenommen und versuche damit umzugehen in der Predigt. Auch hier ist eins der ersten Probleme, mich betrifft das nicht. Na klar, mich betrifft das nicht, euch betrifft das, also kann ich nach Hause gehen, ihr müsst hier bleiben oder so. Natürlich, wenn man 50 und 60 und 70 wird, ist das nicht mehr das prägende Thema im Leben. Da gibt es andere Themen. Ich habe Rücken oder irgend sowas. Ich habe nicht Rücken, sondern ich habe Finger. Aber zu erkennen, dass auch ich, dass auch du moralisch versagen kannst, ist eine ganz wichtige Sache. Zu sagen, ich verdränge das lieber, mich betrifft das sowieso nicht, öffnet keine Tür für gar nichts. Zu sagen, mich kann das auch betreffen und ich muss aufpassen an dieser Stelle, denn ich bin genauso Mann oder Frau, mich kann das genauso angreifen und verändern, ist ganz wichtig, dass man an der Stelle wach bleibt. Und wer seine Augen zumacht, der sieht die Scheinwerfer, die von vorne kommen, eben nicht. Und dann gibt es einen Unfall. Also Augen auf, dann kann man das wahrnehmen. Die Bibel sagt, 1. Korinther 10, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Ja, eine große Weisheit. Wer zu stehen meint, der pass auf, dass er nicht gleich hinfällt. Alle sind verwundbar, was die Lust des Fleisches und der Augen angeht. Ein Gebet. Erkenne vor dem Herrn an, das ist etwas zwischen dir und Gott. Erkenne vor Gott an, Herr, das betrifft mich auch oder das könnte mich auch betreffen. Du weißt, Herr, an welchen Stellen mich das betrifft und wie ich damit umgehe. Und du weißt um diese Dinge, das vor Gott auszusprechen. Dass du ohne ihn für jede Art der Sünde, dass du ohne ihn für jede Art der Sünde empfänglich bist. Herr, schütze mich, soll das heißen. Bewahre mich. Hilf mir. Dass du seinen Schutz in jedem Lebensbereich benötigst. Und dass vielleicht schon die Leuchten, die roten Leuchten angehen, bevor du in irgendeine zwielichtige Situation hineinkommst. Wir sind als junge Studenten in Hamburg. Natürlich, es war ein russlanddeutscher junger Mann, der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was in Hamburg auf der Reeperbahn passiert. Also sind wir als Studenten auf die Reeperbahn gegangen. Und ausgerechnet eins der Mädels hat sich an ihn gewandt. Willst du nicht, kannst du nicht, machst du nicht, komm her. Und der. Das kannte er überhaupt nicht. Für mich als Hamburger, das ist halt da so, geht man halt nicht hin und fertig. Aber muss man so einen Weg gehen? Muss man auf jeden Misthaufen krabbeln, um zu merken, dass er stinkt? Muss das wirklich sein? Möchtest du besonders den Geruch von diesem Misthaufen von dem unterscheiden und sagen, ah, der stinkt etwas schärfer oder so? Warum macht man das? Bevor man sich wiederfindet auf dem Misthaufen, müsste man vorm Raufkrabbeln überlegen, muss ich das überhaupt tun? Zweiter Punkt. Erkenne, dass du nicht nachgeben musst. Wir sind ja nicht verpflichtet, Ehebruch zu betreiben, Hurerei zu praktizieren. Wir sind niemandem verpflichtet, das zu tun. Also musst du das auch nicht machen. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Ja, Paulus schreibt an einer Stelle in einem seiner Briefe, die Versuchung hat euch noch nicht bis aufs Blut getroffen. Und diese Formulierung ist bitter. Die ersten Christen im Römischen Reich haben tatsächlich im Angesicht der Löwen oder des Verbrennens am Kreuz oder so solcher Sachen, sind dann auch schwach gewesen. Wir werden ja schon schwach, wenn uns jemand schief anguckt und sagt, er hat mich beleidigt oder irgend sowas. Dann fällt uns ja schon der Glaube zu den Füßen. Wenn das Neue Testament sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden, was sind die Anfechtungen heute? Steht jemand mit dem Löwen vor deiner Tür und sagt, du musst jetzt aber zur Hure gehen oder sowas? Du musst jetzt aber so eine Pornoseite aufschlagen, sonst kannst du hier nicht mehr mein Freund sein oder so? Du musst das nicht tun. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass er sie ertragen könnt. Also eine Erfahrung des Paulus, da wo Versuchungen auf mich einstürmen, schafft Gott einen Ausgang, dass das, was ich lebe, einen Ausweg hat. Ich muss nicht der Sünde auf den Leim gehen, das muss nicht sein. auch wenn es mächtig zieht. Ja, das kann wohl so sein. Als Kinder Gottes steht uns die Gnade Gottes jederzeit zur Verfügung. Wir müssen uns nicht überwältigen lassen, sondern können überwinden. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Und wenn man sagt, ich kann dem nicht widerstehen, dann heißt das vielleicht auch nur, ich will dem nicht widerstehen. Ich habe mich schon so dran gewöhnt, ich will gar nicht anders. Das Gebet: Danke Jesu für seine Verheißung, einen Ausweg aus allen Versuchungen zu schaffen. Herr, ich preise dich darüber, dass du auch aus meiner Situation schon einen Ausweg geschaffen hast, den ich gehen kann. Schenk, dass ich das finde, dass ich das sehe, dass ich diesen Ausweg gehen will. Dass man das zum Gebet macht. Das Dritte: Beschließe, rein zu bleiben. Wenn das der Wille Gottes ist, deine Reinheit, deine Heiligkeit. Und ich habe am Anfang deutlich gemacht, dass das ja nicht nur ein Gebot ist, sondern dass das zutiefst sinnvoll ist. Die Erziehungskette deiner Kinder nicht zu unterbrechen, weil unsere Kinder über Jahre hin erzogen werden. Und die eigentlichen menschlichen Fähigkeiten, die kommen ja in den Jahren 10, 12, 14, 16, manchmal auch mit 18. Und manchmal hat man den Eindruck, mit 21 sind manche Sachen auch noch nicht gelernt, also muss man bis 22 warten. Ja, natürlich, so ist das manchmal. Aber da die Erziehungskette vorher abzubrechen, ist nicht sinnvoll. Auch wenn Gott dieses Gebot nie geschrieben hätte, wäre es doch sinnvoll, weil wir so konstruiert sind. Du kannst nicht rebellieren gegen deine Konstruktion und dich wundern, dass mit Olivenöl dein Motor nicht funktioniert. Oder ohne Kühlwasser, es geht einfach nur ein paar Meter. Das geht auch, ein paar Meter geht's. Ja, klar, aber was dann? Kämpfe können bereits gewonnen oder verloren sein, bevor sie beginnen. Manchmal ist die Entscheidung, ich will verlieren, schon vorneweg entschieden. Ich will verlieren, das macht so viel Spaß. Warte nicht, bis du der sexuellen Versuchung gegenüberstehst, sondern entscheide vorher, nicht auf die Reeperbahn zu gehen. Oh Herr, warum hast du das zugelassen, dass diese Tür auf der Reeperbahn offen ist? Ja, meinst du, es gibt nicht ein paar Türen auf der Reeperbahn, die offen sind? Der Herr hat das zugelassen. Oh Herr, ich gehe jetzt durch die Reeperbahn und ich bitte dich, dass du alle Türen schließt und dann gehe ich auch nirgendwo rein. Ja, solche Gebete kannst du auch in der Pfeife rauchen. Verpflichte dich Gott gegenüber, Entscheidungen im sexuellen Bereich zu treffen, die ihm gefallen. Herr, du kennst mich besser, als ich mich selber kenne. Und du hast mich geschaffen, du hast mich konstruiert. Deswegen komme ich zu dir und frage dich, wie soll ich damit umgehen? Das macht doch Sinn. Wie soll ich damit umgehen? Du weißt, wie meine Seele konstruiert ist. Sag mir das, zeig mir das, hilf mir dabei. Rebellion ist keine sinnvolle Option. Dagegen zu handeln ist keine sinnvolle Option. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du uns dieses Themenheft schenkst, dass auch solche Themen angesprochen werden. Wir sagen dir Dank dafür, dass du uns Material an die Hand gibst, wo jeder Einzelne und wir auch als Gemeinde insgesamt darüber nachdenken können. Und wir preisen dich darüber, dass du Verheißungen schenkst, dass du uns hilfst, nicht in jede Versuchungsfalle hineinzutappen, sondern dass du derjenige bist, der uns trägt und der uns führt und der uns leitet. Wir sagen dir Dank, Herr Jesus, dass du Vergebung geschenkt hast, dass wir nicht im Dreck sitzen bleiben müssen, sondern dass du uns herausführst. Wir geben dir die Ehre darüber, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wir preisen dich dafür, dass Sexualität ein Geschenk aus deiner Hand ist, Und dass die Sexualität eigentlich aus dem Paradies kommt und in das Paradies hineinführen kann und soll. Wir preisen dich darüber. Amen.